Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus,
euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Moin Andrea.
Hallo Sunny.
So, eine neue Folge von uns und ja, wir bleiben dabei. Wir schauen uns die Lebensmonate an und ja, was hatte ich vorhin so spontan gesagt? Bergfest.
Bergfest für die ein Jahr in Elternzeit sind.
So. Genau, weil wir wollen heute mal sprechen, was dann im 5. und 6. Lebensmonat los ist, beziehungsweise ja, man ist ein halbes Jahr mit dem Baby, ja, im Leben quasi. Mhm. Und allererste Frage: Habt ihr eine Babyparty gemacht zum Halbjährigen?
Nee. Habt ihr?
Nee.
Also so die ersten Geburtstage gefeiert, aber nicht, nee.
Ja, obwohl es ist ja auch schon ist auch ein Meilenstein, ne? Ein halbes Jahr, sechs
halbes
Monate.
Halbes Jahr ist auf jeden Fall, ja, und es fühlt sich jetzt fühlt es sich irgendwie leichter an, ne? Finde ich. Also mit einem halben Jahr, das geht alles noch gut, ne? Mhm. Man kann die Kinder überall noch mit hinnehmen, sie bleiben auch noch da liegen oder wo man sie ablegt. Es ist noch, also jetzt ist irgendwie so eine, ich finde mit einem halben Jahr eine recht entspannte Zeit, so kann ich mich zumindest erinnern.
Ja, also bei uns war es auch so, jetzt bei Tim, wir sind ja als er 5 Monate alt war, auf die Insel geflogen letztes Jahr und ich habe ja auch hier mein Fotobuch einmal mitgenommen, weil irgendwie noch Stilldemenz hängt irgendwie noch ein bisschen drin, um mich dran zu erinnern. Und der Hinflug auch tatsächlich war sehr, sehr entspannt. Ja. Also wir hatten keinen extra Sitz gebucht, sondern ich hatte Tim in der Trage, der hat geschlafen, ich habe ihn gestillt, ich hatte, glaube ich, 2 kleine Spielsachen dabei, aber diese 4,5 Stunden Flug, die waren völlig entspannt. Wir sind auch über Mittagszeit geflogen, sodass das so seine richtige Schlafens- und Routinezeit war. Und auch wenn ich mir die Bilder auf der Insel angucke, genau, du sagtest, ne, man legt sie da noch an einem Ort ab, da
genau,
bleiben sie eigentlich auch noch liegen.
Sie bleiben da auch noch, ne? Sie bewegen sich noch nicht so viel weg, dass es irgendwie hektisch und stressig wird für einen selbst. Ne?
Genau.
Und man hat aber so die ersten anstrengenden Monate erstmal so hinter sich. Ne?
Ja. Und dennoch hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, es fängt jetzt aber an, dass sie schon auch ein bisschen mehr unterhalten werden möchten.
Ja,
ne?
Du bist der Pausenklon eines Kindes.
Genau.
Also ihre Neugierde ist kaum noch zu bändigen. Ne? Also man muss sich wirklich den ganzen Tag irgendwie überlegen, wie du sie bespaßen kannst. Ne?
Da kommen wir doch gleich mal zu den nächsten Entwicklungen. Was kann das Kind jetzt besser sehen, besser hören, Richtung greifen?
Genau, sie können Farben jetzt sehen. Mhm. Sie können jetzt dreidimensional sehen. Das heißt, sie sind jetzt auch sehr interessiert an Formen. Mhm. Ne? Das sieht man auch. Sie halten Gegenstände in der Hand, haben natürlich auch mehr Griffkraft schon. Mhm. Sind ein bisschen, ne, also können Spielzeug jetzt wirklich sicher auch halten, ohne dass es ihnen nach 2 Sekunden aufs Gesicht plumpst und dann das Geschrei wieder losgeht. Sie sind wahnsinnig interessiert auch an unterschiedlichen Geräuschen. Ja, also das finde ich auch, dass sie da wirklich so helle Momente haben, ne, wenn sie dann neue Geräusche hören. Sie erschrecken sich über ihre Stimme.
Mhm. Ne? Genau, und ich finde auch, dass sie da auch mehr auf die Musik reagieren. Also gar nicht, weil ich jetzt toll singen kann, sondern so, wenn so einfache Melodien sich wiederholen oder auch so ein bisschen in Richtung Reime, dass sie da das irgendwie mehr verstehen.
Naja, sie lernen über Musik oder über den, wenn wir singen, haben wir so einen Singsang in der Stimme und gleichmäßige Melodien. Und darüber lernen sie später Sprache. Also man weiß, dass sie über Musik besser sprechen können. Deswegen, also ich bin auch immer singend durchs Haus gelaufen. Und also zum einen, genau, sie finden es interessanter, als wenn man nur sowas erzählt. Mhm. Und sie können dann später auch besser Sprache lernen über das Singen.
Mhm.
Also Kinder, die früh sprechen, das sind Kinder oft, die mit denen sehr viel gesungen wurde.
Mhm.
Oder so Fingerreime und so. Ne?
Ja.
Das ist auch mal spannend für die Kinder.
Ja, da gibt es ja auch, braucht man ja auch nur das Internet einmal danach googeln. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Hast du ein Lieblingslied?
Ich bin der kleine Hampelmann, das finde ich echt schön.
Ah, ja.
Weil man die Kinder dazu auch gut bewegen kann.
Mhm.
Und weil es auch das Einzige ist, wo ich richtig textsicher bin. Aber ansonsten, also ich mag auch so Bewegungslieder, ne? Mhm. Wo die Kinder nicht nur stumm vorgesungen bekommen, sondern wo man sie nebenbei eben auch noch bewegen kann und sie motorisch ein bisschen fördern kann.
Ja.
Und deswegen...
Mein Lied ist ja immer, was uns bei dir einfällt.
Hoch am Himmel tiefer werden.
Nee, tatsächlich beim Babyschwimmen, ich bin der kleine Tanzbär.
Ach so.
Ja. Ja, das ist auch. Ich kannte das mich vorher überhaupt gar nicht und dachte erst so, oh je, jetzt muss ich hier den Text lernen, aber es ist ja so einfach. Ja. Baby einfach.
Ja,
und
genau.
Das war ja dann immer, war das gleich zur Begrüßung, glaube ich, ne? Durch das erste Lied im Wasser.
Ja.
Ja, das ist sehr, sehr cool. Genau, Musik und Geräusche und auch die eigene Stimme. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, sie fangen auch schon so an zu brabbeln, Richtung Babytalk, das auch ruhig erwidern.
Mhm.
Ja, das hilft ja auch. Und
aber nicht, ich finde nicht in dem Gebrabbel von den Babys. Also ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Ich habe vernünftig mit den Kindern erzählt.
Ja? Genau, also wenn man so eine Ahnung davon gehabt hat, ne, was will es denn jetzt? Also es ist ja auch ein Stück weit Rätselraten.
Ja.
Dass man dann, genau, ich hatte das, mit welchem Beispiel war das denn? Aber ich glaube, das kommt erst später, das war jetzt noch nicht mit einem halben Jahr. So, ja, Wuff, Wuff, das ist der Hund. Hund halt, ne? Und nicht, das ist Wuff, Wuff. So, diese Unterscheidung, die haben wir auf jeden Fall gemacht.
Na, und ich habe auch immer ganz normal erzählt, wenn sie gejuchzt haben, zum Beispiel auf dem Wickelplatz, oh, ich ziehe dir jetzt deine Hose an oder ich ziehe dir das an und ich ziehe das aus und so. Also, einfach damit sie simple, einfache Wörter nachher gut abgespeichert haben. Ne?
Ja.
Also ich persönlich habe nicht angefangen mit solcher Babysprache.
Es ist auch total spannend nachher, wenn sie dann die ersten Wörter raushauen, was ja jetzt noch ein bisschen dauert, ein paar Lebensmonate. Und bei Hans war es tatsächlich, einer der ersten Worte war Garten. Ja, wir sind halt mindestens einmal die Woche in den Garten gegangen. Also wir haben immer viel anscheinend von Garten erzählt. Und natürlich unser Hund Balu. Das war auch mit einer seiner ersten Worte. Und da fällt einem erstmal so auf,
was man so oft
erzählt. Das sind wohl so die Wörter, die wir wohl oft erzählt haben. Ja. Okay.
Bei meiner Drittgeborenen war es Fleisch.
Okay, weil?
Weiß ich nicht, sie hat es geliebt.
Fleisch. Auch nicht schlecht, okay.
Gut. Ja, motorisch sind sie auch wesentlich besser unterwegs. Ne? Also sie können jetzt mit ihren Händen gut spielen, sind da gut agil, können sich an Dingen festhalten, hochziehen, können Gegenstände gut und sicher greifen, ranziehen, wegschieben. Sie können sehr, sehr gut mittlerweile, oder sollten sie zumindest, es gibt natürlich auch Kinder, die es nicht so gut können und nicht mögen, in Bauchlage liegen. Und da sollte jetzt nachher so langsam der Schwerpunkt weiter nach hinten kommen. Also sie liegen jetzt nicht mehr unbedingt nur vorne auf den Unterarmen, sondern sie drücken sich jetzt schon richtig hoch mit den Händen und der Schwerpunkt verlagert sich mehr in Richtung Becken. Und sie können jetzt auch schon mit 5-6 Monaten dann, wenn sie sich so hoch gedrückt haben, auch mal eine Hand wegnehmen und nach Dingen greifen. Ja.
Ja, deswegen finde ich ja diese, wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, hier der Spielbogen, weil sie ja noch viel auf dem Rücken liegen. Und jetzt ist halt auch Spieldecken total interessant, ne?
Also wenn viele Sachen drauf sind, ne? Mal Knister oder ein Spiegel drauf ist und so.
Genau, und das ist dann auch sehr wertvoll, wenn man halt nicht ständig der Entertainer sein möchte, dass man sich da so eine Spieldecke entweder selber näht oder halt, kann man sich ja auch kaufen. Und das ist dann auch immer wie so ein kleines Activity Center.
Ja.
Und da vielleicht aber auch aufpassen, die Dauer ist natürlich noch nicht so lang, ne? Also sie sind dann auch...
Wobei, ich sag mal, 5., 6. Monat schaffen die Kinder in der Regel schon so auch mal eine Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde, sich durchaus auch schon mal alleine zu beschäftigen.
Genau, also Zeit, Ruhe, einen Kaffee zu trinken oder einen Tee zu machen.
Ja, oder mal einen Schritt in die Dusche zu wagen, ne?
Genau, man kann das ja auch vor die Dusche hinlegen. Ja, das stimmt, richtig. Genau, und so Richtung, weil du hochziehen sagtest, also nicht verwechseln, dass sie schon richtig stehen können, ne? Aber sie versuchen
aber halt... Aber sie versuchen, wenn sie jetzt so Mobile über sich liegen haben und da sind so Ringe dran, dass sie schon mal ein bisschen sich nach oben ziehen. Ne? Ja.
Genau, und dann, Robben, weil du gerade sagtest, ne, sie versuchen sich schon mit den Armen, dann ist es eher ein nach hinten schieben.
Ja. Also sehr, sehr viele Kinder fangen eher an, sich aufzustützen auf die Hände und dann unter Umständen eher nach hinten zu schieben. Ne? Deswegen geht häufig die Fortbewegung erstmal rückwärts los.
Ja.
Ne?
Ja, und Robben könnte die Anfänge schon sein?
Könnte. Also es gibt auch Kinder, die sehr agil hinten, wenn sie in Bauchlage sind, mit den Füßen sind. Ne? Aber es muss noch nicht zwingend sein. Ja. Also das kann auch noch mal einen Monat warten.
Genau so. Und gleiches auch beim Sitzen.
Ja, es gibt Kinder, die tatsächlich schon sehr, sehr früh sitzen können. Ich hatte das bei meiner vierten, aber die hatte eben auch eine Bronchitis, eine chronische. Die konnte einfach besser atmen im Sitzen. Ja. Und deswegen hat die sehr, sehr früh gesessen.
Mhm.
Die konnte wirklich mit 5,5 Monaten schon sehr sicher sitzen. In der Regel können die Kinder zwischen 5. und 6. Monat, die sitzen mal so für 5 bis 10 Sekunden und dann auch eher mit einem sehr runden Rücken, während ja ältere Kinder ganz gerade sitzen.
Richtig gerade, ja.
Richtig gerade, das, was wir alle nicht mehr können, können die noch sehr, sehr gut. Ne?
Machen wir uns direkt gerade hier.
Ja, und, aber die, ich sag mal, 5 Monate, 6 Monate, die sitzen eher auch noch sehr krumm, eher nach vorne gebeugt und stützen sich entweder mit einer oder mit beiden Händen auf.
Mhm.
Ne? Das kann man schon so als Sitzanfänger bezeichnen, aber ist noch kein ganz sicheres Sitzen, weil sie wirklich noch oft zur Seite oder nach hinten wegkippen.
Mm, genau. Und wenn sie sich dann eher fortbewegen, dann ist es wahrscheinlich eher durch das
Drehen.
Seitliche Rollen, was ja eigentlich zu beiden Seiten...
Das sollte man jetzt schon können, ja. Zu beiden Seiten drehen, ne, vom Rücken auf den Bauch. Und dieses, ich sag mal, vom Bauch auf den Rücken, das Umkippen, das kriegen sie jetzt auch schon hin.
Mhm. Und was bei uns auf jeden Fall auch wirklich so mit einem halben Jahr deutlich zu sehen war, war, dass Tim alles Mögliche in den Mund genommen hat, wo man vermeintlich ja denken könnte, oh, jetzt hat er Hunger.
Mhm.
Aber wie ist das denn, wenn die Kinder anfangen, alles in den Mund zu nehmen?
Ja, das ist ja die sogenannte Mundelphase. Ne?
Mhm.
Sie entdecken ihre Welt über den Mund. Ne? Die Zunge ist ihr größtes Tastorgan und sie wollen natürlich, wenn sie etwas Neues haben, dann wollen sie einmal das Haptische haben, aber sie wollen natürlich auch schmecken.
Mhm.
Das hat aber nichts mit Essen zu tun. Das hat eher was mit, ich will meine Welt entdecken, zu tun. Und da sind sie noch fernab vom Essen. Also wir hatten ja schon mal, oder 5. Monat, da kommen nachher ganz, ganz häufig und auch von den Kinderärzten die Empfehlung, ja, jetzt müssen sie aber mal langsam zufüttern. Heißt, kennst du bestimmt auch. Mich hat das auch immer sehr unter Druck gesetzt und sehr genervt und ich wollte das gar nicht, wollte meine Kinder lange stillen.
Mhm.
Und das ist auch ein Hauptthema, was wir hier immer wieder gefragt werden. Und da gibt es ganz, ganz einfache Reife, also Beikostreifezeichen.
Mhm.
Und das erste zum Beispiel ist, das Kind sollte gut sitzen können.
Genau.
Ja?
Also alleine, ne?
Alleine
ohne
sitzen können.
Ohne gepolstert zu sein.
Ja, ohne gepolstert auf dem Hochstuhl.
Weil es gibt ja zum Beispiel diese IKEA-Stühle, die sind ja wirklich auch, die sind ja wirklich auch top für gerade so unterwegs zu mitnehmen und so. Wir haben uns in der Ferienwohnung auch dafür einladen. Und du kannst dir ja auch dann noch, da gibt
diese
es
Sitzpolster.
Sitzpolster dazu holen. Und ja, wenn ich da meinen Kleinen reinsetze, dann kann er halt nicht nach links und rechts kippen.
Mhm.
Aber da wirklich erst das machen, wenn er alleine...
Ja, das lässt sich ja ganz leicht regeln. Also A, finde ich, hat ein Kind in einem Hochstuhl eh noch nichts zu suchen, wenn es nicht sicher auf dem Boden sitzen kann.
Genau.
Ne? Und wenn der sicher auf dem Boden sitzen kann, dann kann er halt auch in den Hochstuhlen, dann kann er mit an den Tisch. Ne?
Genau.
Nun gibt es allerdings ganz viele Hochstühle, die ja oben diesen Baby-Newborn-Aufsatz haben. Kennst
du? Ja, stimmt.
Ne, diese auf den Trip-Traps, wo die dann im Dreipunktgurt angeschnallt sind. Und natürlich gieren sie den Eltern alles in den Mund, weil das hat nur was mit Neugierde zu tun, ne?
Ja, nachmachen, ne?
Wir machen ihnen vor, ich nehme meine Hand, ich stecke mir was in den Mund.
Genau.
Und genau das wollen sie auch. Und wenn man sie dann auf dem Schoß sitzen hat, das kennt jede Mutter, zack, greifen sie an den Löffel oder an die Gabel. Aber das hat nichts mit Hunger zu tun.
Ja.
Also sicheres Sitzen. Das zweite ist, sie dürfen keinen Zungenstoß mehr haben. Ja? Also wenn man ihnen einen Löffel gibt, bei sehr kleinen Kindern würden die an dem Löffel rumlutschen oder die das Essen mit der Zunge wegschieben in Richtung Löffelstiel.
Mhm.
Ne? Dann sind die auch noch nicht bereit zum Essen. Und das dritte ist halt die Hand zum Mund führen. Das können die meisten Kinder, aber es ist eben noch, das alleine ist noch kein sicheres Beikostreifezeichen.
Genau, und bei uns war auch, also Tim hat das auch ziemlich eindeutig gemacht, manchmal auch so ein bisschen falsch angetäuscht, wo wir dachten, aha, jetzt? Nee. Mhm. Und also dieses Kopf wegdrehen war auch ein ganz eindeutiges Anzeichen bei ihm, das möchte ich nicht. Und was ich dann auch, ja, was man einfach vielleicht auch so kennt, dieses, ne, jetzt kommt der Flieger und noch einen Hubs für Mama oder einen Hubs für Papa oder so.
Das ist ganz fürchterlich.
Ja, oh, wo ich gedacht habe, nee, also auch nicht austricksen, das Kind, ne, sondern wirklich, wie du gerade sagtest, diese drei Zeichen, wenn die alle gegeben sind, dann
ist es so. Und die Kinder sollen alleine und von sich aus entdecken. Also häufig sind die Eltern da immer ein bisschen überambitioniert. Und ich erkläre es den Eltern auch immer, weißt du, das Essen irgendwie in das Kind reinzubekommen, das ist gar nicht die große Kunst. Die Kinder lutschen auch, die sind ja lernfähig. Die lutschen das auch irgendwie vom Löffel runter. Mhm. Ne? Und ich sehe bis heute immer noch einige Mütter, die ihre Kinder im Arm liegen haben fast noch und mit dem Löffel das ins Kind reinflößen und die Kinder an den Löffeln rumlutschen. Mhm. Sie nehmen es noch nicht richtig mit den Lippen auf und dieses sehr, sehr frühe Füttern. Ich sage den Eltern immer, und das verstehen sie dann auch, alles, was du ins Kind reingibst, muss auch wieder raus. Und wenn der Darm noch nicht fertig ist und noch nicht bereit ist für Verdauung, dann haben die Kinder massiv Probleme, dieses Essen, was du da irgendwie reingeschaufelt hast, weil du denkst, es muss oder damit das Kind besser schläft oder was auch immer. Das muss ja auch wieder verdaut werden und muss wieder rauskommen. Und diese Kinder leiden massiv an Bauchproblemen, Verstopfungen und so weiter. Und dann weißt du, der Darm schafft das noch nicht. Das ist noch zu früh.
Ne? Genau. Und es ist ja auch spannend zu sehen, also einmal habe ich es vielleicht falsch gedeutet, also alles, was es halt in den Mund nimmt, habe ich falsch gedeutet, ist noch gar kein Essensansatz. Aber ich habe halt auch schon mal gehört so, naja, jetzt ein halbes Jahr ist um, ein halbes Jahr beginnt die Krippeneingewöhnung. Ich muss jetzt ja langsam mal anfangen.
Da hat man alle Zeit der Welt.
Das vorzubereiten. Also da finde ich es dann auch mal so spannend, wo manchmal so das herkommt, warum man denn jetzt schon möchte, dass das Kind anfängt zu essen. Und ja, ich würde sagen, wir machen darüber mal eine Extra-Folge.
Auf jeden Fall.
Weil natürlich meine zweite Frage wäre jetzt, womit fängt man denn aber an, wenn diese drei Zeichen gegeben sind?
Ja. Ist es also das Äschen? Ich denke, es würde jetzt für diese Folge den Rahmen sprengen und das machen wir auf jeden Fall nochmal ganz separat.
Genau, eine eigene Essensfolge, weil ja, man kann dann das Breikost machen, Fingerfood, habt ihr, du und wahrscheinlich dann auch Jette dabei, schauen wir mal, wahrscheinlich viele, viele verschiedene Tipps und da wird dann jeder auch seinen Weg finden, zur richtigen Zeit. Ne? Okay, genau, wenn wir schon mal beim Mund sind, wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, es könnte sein, dass der erste Zahn vielleicht durchkommt, so mit einem halben Jahr.
Haben viele schon Zähne.
Sind sie auf jeden Fall die ersten da, die einen wurden gefeiert, die anderen Zähne waren einfach da, das ist auch wahrscheinlich von Baby zu Baby total unterschiedlich.
Ja.
Und wenn es dann aber wirklich jeder Zahn gefeiert wird, was kannst du da für Tipps geben, damit es man dem Kind vielleicht ein bisschen einfacher machen kann?
Also genau, du sagst ja schon, einige Kinder, die haben gar keine Probleme, gerade die Mädels. Ne? Da wachst du morgens auf und mit einmal ist irgendwie ein Zahn da. Es gibt aber auch andere Kinder, wo du wirklich bei jedem Zahn einen wunden Po hast oder die sehr, sehr quengelig, sehr gnatschig sind und schlecht schlafen oder auch mal dann das Stillen verweigern oder auch je nachdem auch das Fläschchen verweigern, weil sie einfach nicht möchten, dass irgendwer an ihren Kiefer kommt. Mhm. Ne? Die sind da sehr empfindlich, manche Kinder. Und wenn die Zähne dann erstmal durch sind, wird es eigentlich schon wieder besser. Am meisten haben die Kinder Probleme mit dem Einschießen der Zähne.
Genau, man sieht noch nichts.
Genau, es ist alles einfach nur dick und geschwollen und sie stopfen sich alles in den Mund. Naja, da sind die Klassiker, so Kühl, Beißringe. Was ich auch immer gut finde, ist Veilchenwurzel, das beruhigt das Zahnfleisch und das kann man im Kühlschrank liegen haben, kühlt dann auch so ein bisschen. Also die Kinder lieben es ja, auf irgendwas drauf rumzugnatschen, damit sie das Zahnfleisch massieren.
Ja, wir hatten immer eine kalte Gurke auf der Insel. Wir haben immer größere Gurken geschnitten, sodass man, wenn er wirklich was abreißen sollte, dass das nicht gleich zum Verschlucken kommt, aber das fand er großartig.
Ja, irgendwas zum Kühlen. Kalte Möhre geht auch, die ist auch schön fest, bis sie da was abbeißen, dauert ein bisschen.
Genau.
Sowas kann man immer irgendwie dabei haben. Und dann gibt es natürlich so diese Klassiker, Osanit-Kügelchen, das ist was Homöopathisches, oder es gibt dieses Dentinox-Gel. Das wirkt immer nur kurzfristig, also gerade die Kinder, die so Probleme haben mit der Nahrungsaufnahme, da kann man das Dentinox-Gel, das ist so ein bisschen betäuben. Kann man bei sich selbst mal ausprobieren, da kribbelt die Zunge ganz. Also du hast kein Gefühl in der Zunge dann. Und das kann man besonders gut bei den Kindern geben, die so Probleme mit der Nahrungsaufnahme haben.
Ja, wir haben es probiert mit den Osanit-Kügelchen und beide Jungs haben sie wieder ausgespuckt und rausgesammelt aus dem Mund. Fanden sie nicht gut.
Es gibt auch noch so Zahnungszäpfchen, ne? Kann man auch nehmen. Oder es gibt auch so Zahnungsöl. Ich meine, man hat ja heutzutage für alles ganz viel. Und Zahnungsöl, das kann man eben auch äußerlich ein bisschen aufmassieren. Von Veleda gibt es das zum Beispiel.
Wo du gerade äußerlich sagst, man sieht ja Babys in dem Alter auch oft mit einer Bernsteinkette.
Ja, Bernstein ist auch auf jeden Fall eine gute Idee.
Warum?
Ich weiß nicht, die Ketten. Ketten ist bei mir immer so, hat immer so ein bisschen was von Ersticken zu tun. Ich selbst trage ja auch keine Ketten, keinen Schmuck. Mich würde
in deinem Job engen.
Ja, und jedes Mal denke ich, wenn die Kinder so eine Bernsteinkette umhaben. Bernstein grundsätzlich super, super gut. Also es ist auch nachgewiesen, es hilft auch richtig gut. Ist, ne, die Kraft der Steine. Aber ich finde es eher am Handgelenk besser, würde ich machen. Oder man kann auch einfach einen etwas größeren Bernstein in Socken tun.
Das haben wir gemacht.
Ja. Darum. Weil, ich weiß ja nicht, es gibt aber Bernsteinketten, die, wenn die Kinder dran ziehen, kaputt reißen.
Genau.
Also da gibt es so einen Verschluss, ne, so einen Notverschluss. Ansonsten finde ich immer, haben Ketten irgendwie nichts bei Kindern am Hals zu suchen.
Ja, wir haben es auch mit der Socke gemacht. Ob es jetzt wirklich daran lag oder, ne, man muss ja auch an gewisse Sachen
ausprobieren.
Genau, ja. Sich da auch wieder seinen Weg finden, ja.
Ja. Und letztendlich, du ganz ehrlich, gestresste Eltern probieren alles, ne?
Das ist ja so.
Und das kennt aber jeder von sich. Das machen ja Hebammen auch. Ich habe mit meinen Kindern auch vieles probiert, ne?
Ja. Und was ich aber sehr wertvoll fand, was du gerade gesagt hast, ist auch, dass es dann richtig blöd ist für eine gewisse Zeit mal. Und klar schaut man dann so, hey, was hilft mir denn jetzt am besten? Und aber auch da ist, wie man immer so schön sagt, es ist eine Phase, ne?
Ist alles nur eine Phase.
Ist alles, das ganze Leben ist eine Phase.
Und als wenn die noch so klein sind und als Babys, da denkst du immer, oh mein Gott, das wird nie vergehen.
Ja.
Diese stressige Zeit wird nie vergehen. Und ich sage ja, ich kann das ja mit, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich kann das ja so rückblickend betrachten. Innerlich denke ich immer, wartet ab, die schlimme Zeit kommt noch. Weil ich finde zum Beispiel, die schlimmste Phase ist die Pubertät.
Ja. Okay.
Ja. Ne, man sagt nicht umsonst, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen.
Das stimmt. Ich fand auch diese Phase mit fünf, sechs Monaten, weil sie, wie gesagt, halt noch nicht groß sich weit bewegen können. Ich versuche ja dann auch zu schauen, was ist denn Gutes jetzt an dieser Phase.
Und ich fand fünfter, sechster Monat fand ich toll. Die sind schon angekommen, die Kinder. Man kann sie nicht mehr, sie können jetzt mit Reizen umgehen. Sie lernen auch schon, sich alleine ein bisschen zu regulieren.
Genau.
Ja, da gibt es ja viele Kinder, die auch schon mit einmal so einfach alleine, die kannst hinlegen und die schlafen einfach alleine ein. Ne? Oder kriegen sich gut in den Schlaf. Also ich fand immer so fünfter, sechster Monat, vielleicht noch der siebte, waren so entspannte Zeiten. Danach jetzt wieder ein bisschen wuseliger, aber da kommen wir ja noch zu. Aber fünfter, sechster Monat fand ich eigentlich immer recht entspannt.
Genau, und dann wirklich in der Phase auch schauen, okay, ne, sie können sich jetzt noch nicht groß bewegen und sich da auch gar keinen Stress und Druck machen, dass jetzt auch irgendwie noch, ich muss jetzt irgendwas machen, damit das jetzt schneller geht. Nee, das Kind macht es halt zu seiner Zeit.
Und wurde ich gerade gestern wieder gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt noch machen, um das Kind weiter zu fördern? Da braucht man gar nicht viel machen, also außer ihnen einen gewissen Bewegungsspielraum bieten. Schlecht ist natürlich immer für die Kinder, die den ganzen Tag in so einem Hopser sitzen, im Dreipunktgurt angeschnallt, vom Hopser in die Autoschale und von der Autoschale in den Kinderwagen. Diese Kinder kommen nicht in Bewegung, weil sie brauchen Platz und sie brauchen eine Krabbeldecke, wo sie sich drehen können, wo sie sich bewegen können, wo sie was entdecken können.
Genau.
Ja? Kinder, die immer nur irgendwo angeschnallt oder fest liegen, die kommen nicht in die Bewegung.
Genau, und es ist ja dann auch, sich dort auch wieder zu sagen, das ist ja auch gut, die Bewegung, weil alles ist ja auch so ein Kreislauf, weil mit der Bewegung rege ich auch die Verdauung an. Das heißt, vielleicht habe ich da dann weniger zu tun, weil es einfach der natürliche Lauf der Dinge ist. Und ein Kind, was sich aber auch bewegt, entdeckt, ist halt auch ausgepowert, auch kognitiv, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ein Kind, was nur angeschnallt ist und nur guckt, ja, kann man ja von uns mal überlegen, wie das so ist, wenn ich den ganzen Tag nur Zeitsiegenbus durch Berlin fahre. Obwohl, das kann auch anstrengend sein.
Ja, ja, ja.
Ne, aber es ist ja wie bei uns auch, ne? Wir wissen auch, Bewegung tut uns gut, frische Luft tut uns gut und genauso ist es mit dem Baby auch. Aber was ich halt sagen wollte, ist so diese Zeit, wenn sie einfach gerade so ist, dass das Baby vielleicht schon 20 Minuten auf der Spieldecke man muss nur da sein, man muss noch gar nicht viel machen, weil die Spieldecke gerade cool und interessant ist, auch einfach für sich schauen, hey, was kann ich denn jetzt für mich machen? Mhm. Ne? Und wenn es einfach nur mal Kind beobachten ist oder einfach mal, ne?
Aber das fällt den Müttern ja immer schwer.
Ja, wir haben immer den Druck, ich muss jetzt noch was tun.
Das muss ich noch machen.
Schnell die Wäsche aufmachen oder nebenbei die Wäsche aufhängen. Ja. Oder ich muss noch hier die zwei Telefonate führen, sondern wirklich sagen, hey, es sind nur diese Viertelstunde, wo mein Baby mich gerade nicht wirklich aktiv braucht, nutzt sie auch für euch. Viertelstunde für euch. Ihr könnt auch den restlichen Tag machen und tun.
Mhm. Ne? Naja, und ich finde ja zum Beispiel, davon haben die Kinder ja auch viel, wenn du sie rumträgst. Ne? Sie wollen ja auch nicht nur auf der Krabbeldecke ihre Welt entdecken, sie wollen ja auch mal ein bisschen durch die Gegend geschleppt werden. Da verändert sich jetzt natürlich mit dem 5. Monat, 6. Monat, sie sind sehr, sehr sicher in der Kopfhaltung.
Ja.
Ne? Und da empfehle ich ja immer, möglichst die Kinder dann auf den Rücken zu nehmen. Mhm. Entweder auf die Hüfte oder auf den Rücken. Ich finde besser den Rücken. Einfach damit die Bauchmuskeln nicht so kaputt gehen. Ne? Du kannst ja ein Lied davon singen. Das ist ja dir beim ersten Kind passiert.
Ja.
Dass du den zu lange zu viel vorne getragen hast. Und die Auswirkungen sind ja immens. Und wir hier in der Praxis, also wir achten da immer so penibel drauf.
Mhm.
Ich kann da leider auch überhaupt nicht meine Klappe halten.
Das ist auch gut so.
Ja, manchmal finde ich mich da ein bisschen übergriffig, weil ich dann immer denke, oh Gott, ja, jetzt... Aber wenn man es den Frauen erklärt, sind sie ja meistens dankbar dafür. Weil langfristig hat man halt massive Probleme. Und wenn du... das geben unsere Bauchmuskeln einfach nicht her, da vor dem Körper so ein 6-7-Kilo-Kind zu schleppen. Die Kinder werden auch immer größer, immer schwerer. Und da hat man einfach, ich sag mal, so einen 20-Kilo-Rucksack auf dem Rücken zu tragen. Als Backpacker, das funktioniert besser.
Mhm.
Ne? Dann schleppen wir auch nicht vor dem Körper.
Richtig.
Und so ist es im Grunde auch mit den Babys. Die müssen dann bei sicherer Kopfhaltung so schnell wie möglich auf den Rücken.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, das ist auch das Problem. Wir haben, seitdem die Kinder wieder mehr getragen werden, was super, super gut ist für die Entwicklung der Kinder. Aber ich, von meinem Gefühl her, jetzt nur als Hebamme, das, was ich beobachte, haben die Frauen mehr Probleme mit Rektusdiastasen und haben die Frauen mehr Probleme mit Beckenbodenschwächen. Und das kommt meines Erachtens von dem viel vorne tragen.
Ja, weil damit ja auch, wie sagt man, ein Geschäft gemacht wird. Ne? Also schau dir auch die Sportkurse an, die damit ja auch Werbung machen. Hier Baby mit Sport in der Trage ist ganz oft auch vorne. Oder auch, ja, einfach das gesellschaftliche Bild, ne, was man alles jetzt mit Baby in der Trage halt auch machen kann. Also noch nur so nebenbei.
Aber das ist ja auch gut und gesund und das war ja auch früher immer so. Aber guck dir eine Afrikanerin an, die trägt ihr Kind nicht vorne.
Ja, genau.
Die tragen sie schon ab 2-3 Monaten, tragen die hinten.
Genau.
Also in Kulturkreisen, wo immer, also durchgängig viel getragen wurde, die sind eben auch schneller mit dem schonenderen Tragen. Ne? Die tragen nicht so lange vorne.
Genau, und deswegen kann ich nur sagen, macht da bitte weiter, das zu sagen, weil wir sind einfach so schnell da drin, uns zu überschätzen und zu überlasten und du kriegst halt nicht gleich die Quittung an deinem Bauch und an deinem Rücken.
Die Quittung kommt später.
Ne? Ich habe das ja auch ein paar Monate gemacht, bis ich dann wirklich, und ich konnte vielleicht noch sagen, okay, weil ich Sportlerin bin, hat das bei mir leider länger gedauert, weiß ich nicht, weil ich halt eine entsprechende Rückenmuskulatur hatte. Es ist immer wertvoll, darauf hingewiesen zu werden und auch wie bei allen, der Ton macht ja die Musik.
Die meisten Frauen sagen ja im Nachgang auch, ach super, und ich kann ja viel besser im Haushalt was machen, ich habe ja vorne viel mehr Platz und meine Hände frei.
Ja, ne? Kochen alleine auch, ne?
Ja,
genau,
ja.
Deswegen, mach da bitte weiter und weis uns da liebevoll drauf hin. Manchmal hat man es ja auch nur vergessen oder es ist dann manchmal vielleicht der...
Ja, man braucht manchmal einen Impuls von außen. Ne?
Genau, oder vielleicht ist es ein kleines bisschen aufwendiger, das hinten anschnallen, als das
ist
vorne. Und dann ist es tatsächlich ja auch gar nicht. Ne? Ich weiß auch, manchmal habe ich so gedacht, oh, jetzt extra die Trage umschnallen, das sind 15 Sekunden. Ne? Dann war die Trage da dran, aber dann habe ich gedacht, kann ich trotzdem auf der Seite ihn schnell halten.
Na, die Quittung kommt in der nächsten Schwangerschaft.
Genau, richtig.
Der ganze Rücken krumm und schief ist.
Genau, was habe ich hier noch stehen? Bei uns war es so, dass Sim noch so zweimal am Tag geschlafen hat. Mhm. Gab es nochmal so einen Vormittags-Powernap und dann ein Mittagsschläfchen. Tatsächlich manchmal auch noch einen frühen Abend, das ist sogar ein drittes Mal dann noch war, weil wir abends natürlich immer Gassi gegangen sind und meist dann immer alle zusammen, als wir da auf der Insel waren. Dann ist er uns manchmal noch weggenickt, hat dann aber zum Glück nichts an seinem Abendschlaf ausgemacht. Mhm. Gibt es aber auch Kinder, ne, die dich dann sagen, so,
ja,
habe jetzt schon mal ein Schläfchen am frühen Abend gemacht, jetzt mache ich ja Party die Nacht.
Also so zwei Schläfchen, zwei etwas längere Schläfchen sind eigentlich recht normal noch in dem Alter.
Ja. Mhm. Und als ob irgendwie Tim eine Uhr dabei hat, wir haben immer gesagt, er hat seine Schlafeinheit und er hat ja zwei Schlafeinheiten. Also eine Schlafeinheit war immer 45 Minuten. Mhm. Wenn er zwei gehabt hatte, dann hat er anderthalb Stunden geschlafen. Da wusstest du mal, wenn er sich so nach 40 Minuten übers Babyfon gemeldet hat, wusstest du schon so, nur eine Schlafeinheit, schade.
Aber ist doch gut. Also 45 Minuten, finde ich, guck mal, davor die Zeit, vierter, fünfter Monat, da schlafen sie ja nur 10 Minuten, Viertelstunde. Also deswegen finde ich das jetzt eigentlich so mit 5, 6 Monaten ist es schon wieder ein bisschen charmanter, weil sie die einzelnen Schlafphasen wieder ein bisschen länger sind. Mhm. Dafür nicht so häufig, aber ein bisschen länger. Ne? Ja. Das Dumme ist immer nur, dass die Mütter ja diese Schlafeinheiten nicht unbedingt nutzen.
Ja.
Ne? Und viele der Kinder sind es eben auch gewohnt, im Kinderwagen zu schlafen, während die Mütter vor dem Kinderwagen hängend laufen.
Ja. Ne? Ja, und da kann man sich auch vorher schon mal so ein bisschen so überlegen, okay, ich weiß jetzt gleich, das Baby wird jetzt gleich einschlafen, ne? Vielleicht auch zu überlegen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, was ich ohne Baby machen will? Mhm. Vielleicht ein wichtiges Telefonat, weil ich irgendwo anrufen muss, irgendwas durchgeben muss, keine Ahnung. Oder ist es wirklich, ich will jetzt was ganz Bestimmtes kochen und da will ich jetzt das will ich auch genießen. Es gibt, also ne, man hat ja auch Freude beim Kochen. Es ist ja nicht nur schnell. Ich koche tatsächlich sehr gerne, wenn ich dann Zeit habe und auch in Ruhe. Und was aber immer bei mir auch bedarf, ein bisschen Vorbereitungszeit. Also du kennst mich ja, ich habe ja bei vielen Sachen immer gerne Vorbereitungszeit. Aber wenn es einem dein, so, Baby schläft, was mache ich jetzt? So, und dann fallen dir 1000 Sachen ein. Und ehe du dann loslegst und irgendwas machst, ist das Baby schon wieder wach. Also vielleicht vorher schon, während das Baby noch wach ist, sich so ein bisschen zu überlegen.
Na, ich empfehle den Frauen immer, sich pro Tag nur eine Sache vorzunehmen. Und sich das einfach auch mal, ne, zu verinnerlichen. Also morgen steht das an, das will ich irgendwie über den Tag schaffen.
Ja.
Ne?
Weil ich habe zum Beispiel bei Hans, beim ersten Kind, habe ich dann sowas gemacht wie Wäsche aufhängen und gesaugt habe ich, glaube ich, nicht, weil ich wollte ja nicht laut sein. Aber zum Beispiel Wäsche aufhängen, das war irgendwie so dumm, weil das kann ich auch mit Baby machen. Ne, da packe ich mir die Spieldecke nebenhin, manchmal ist der Wäschekorb interessant oder es wird der Wäschekorb
ausgelöst.
Ne, die Klammern. Und wo ich gedacht habe, das kann ich eigentlich gut mit Baby machen.
Denn das weiß man beim zweiten.
Ja, richtig.
Und beim zweiten ist man auch schneller mit diesen Sachen.
Ja, ne? das ist wohl richtig. Genau. Ja, was steht noch an? 6., 7., nachher schon 7. Monat, aber 6. Monat wäre die nächste U-Untersuchung dran. Das ist dann die U5. Genau. Ansonsten wollten wir es heute mal ein bisschen kürzer halten, denn wir haben ja letzte Woche bei der Folge
bisschen schon über die Stränge
etwas
geschlagen.
Ausgeholt. Und wie wir ja schon angekündigt haben mit der Folge über die Ernährung, über den ersten Essensstart, machen wir auf jeden Fall noch eine extra Folge. Ja, und ansonsten freuen wir uns dann, was denn im 7. und 8. Monat passiert. Dazu dann aber in der nächsten Folge mehr. Andrea, ich danke dir.
Gerne.
Ahoi. Tschüss.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!